Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info am Mittwoch, den 19. November. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um folgende Themen. Wie die Bevölkerung vor neuen Gefahren schützen, wie Pandemien, Extremwetter oder moderne Kriegsführung. Gestern hat der Kanton Bern sein neues Schutzkonzept vorgestellt.
Beispielsweise schauen wir jetzt ein Pilotprojekt mit der Stadt Thun Infrastrukturen an, die sich eignen können, bei einem Beschuss beispielsweise durch Raketen durch die Bevölkerung rasch und unkompliziert und vorübergehend bezogen werden zu können, damit sie Schutz haben.
So der Sicherheitsdirektor Philipp Müller. Dann, wie Angestellte vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz schützen, der Kanton Bern lanciert ein neues Programm spezifisch für KMU. Schließlich, wie Flüchtende vor ungerechter Justiz schützen. Gestern war in Bern der Film Moria 6 zu sehen über das abgebrannte Lager auf der Insel Lesbos. Wir haben uns mit der Regisseurin ausgetauscht.
Wenn man länger an Orten ist, merkt man, welche Geschichte da passiert ist, welche Narben es irgendwie gibt. Und an Orten wie dem Camp Moria merkt man das besonders gut, weil es auch ersichtlich ist, aber man spürt es auch. Und man hat noch diese Bilder von vorher im Kopf, wie überbelastet dieses Camp war und wie viele Menschen da leben mussten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Zuerst schauen wir ins Ausland. Der saudische Kronprinz hat US-Präsident Trump im Weißen Haus getroffen. Simon Keller mit den Details.
Beim Treffen zwischen Mohammed bin Salman und Donald Trump ging es um die Gespräche um Saudi-Arabien als wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten. Dieser Status verschafft dem Königreich leichteren Zugang zu US-Militärrüstung. Laut dem US-Außendepartement zählen derzeit 19 Länder dazu, unter ihnen Israel und Japan, so SRF. Es ist der erste Besuch des Kronprinzen in Washington seit der Ermordung des Journalisten Kamal Khashoggi im Jahr 2018. Das berichtete die Deutsche Tagesschau. Die US-Geheimdienste sind zum Schluss gekommen, dass Bin Salman die Gefangennahme oder Tötung des regimekritischen Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul genehmigt hatte. Trump stellte sich beim Gespräch hinter den Kronprinzen und hält ihn in dem Fall für unschuldig. Khashoggis Witwe kritisierte Trumps Äußerungen scharf.
Wir bleiben in den USA. Die Epstein-Akten sollen offengelegt werden.
Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat für die Freigabe der Akten zugestimmt. Das berichtet der Sender BBC. Diese enthalten Informationen über den Sexualstraftäter Epstein und könnten weitere Informationen über prominente Persönlichkeiten im Umfeld Epsteins beinhalten. Die Akten sollen nun binnen 30 Tagen veröffentlicht werden. Gemäß The Guardian verfolgt der Skandal um die Epstein-Akten den US-Präsidenten seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Der Skandal spalte seine konservative Basis und führe zu Vorwürfen einer Vertuschungsaktion aus dem gesamten politischen Spektrum.
Im Libanon hat das israelische Militär erneut tödliche Angriffe verübt.
Gemäß Al Jazeera handelt es sich um den israelischen Angriff auf ein palästinensisches Flüchtlingslager um mindestens 13 Tote. Das israelische Militär habe zugegeben, Angriffe im Südlibanon durchgeführt zu haben. Dabei behauptet es, bei den gezielten Angriffen zwei namentlich nicht genannte Hisbollah-Führer getötet zu haben.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat angekündigt, dass ihre Belegschaft bis Mitte nächsten Jahres um fast ein Viertel schrumpfen wird.
Grund ist der Austritt ihres größten Geldgebers der Vereinigten Staaten. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump trat nach ihrem Amtsantritt im Januar aus der Organisation aus. Die Behörde WHO fuhr daraufhin ihre Arbeit zurück und verkleinerte ihr Managementteam um die Hälfte. Gemäß Berichten von The Guardian werden bis im Juni 26 über 2000 Stellen von den im Januar über 9000 gestrichen.
In die Schweiz. Rechte für die Natur? In der Schweiz wäre das eine Neuheit. Im Kanton Luzern ist man nun einen Schritt näher.
Im Kanton Luzern sollen alle öffentlichen Gewässer Grundrechte bekommen. Gewässer sollen eigene Rechtspersönlichkeiten werden. Das will die im April lancierte Reuss-Initiative. Über 5000 Personen unterstützen nun die Forderung, das berichtete das Regionaljournal Zentralschweiz. Das bedeutet, dass die Initiative beim Kanton Luzern Anfang 26 eingereicht wird. Macht die Reuss ihre Rechte geltend, könnte sie das trotz eigener Rechtspersönlichkeit nicht selbst tun. In Kanada oder Neuseeland nehmen jeweils FlusswächterInnen diese Aufgabe wahr. Die Reuss-Initiative will das dem Gesetzgeber überlassen, also dem Kantonsparlament. Es wird nun verlangt, dass die Gewässer wirksam und unabhängig vertreten werden.
Wir kommen zum Thema Cybersicherheit. Die Meldungen zu Betrug und Hacking sind in der Schweiz stabil geblieben.
Das zeigt der aktuelle Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit. Mehr als die Hälfte der Meldungen betreffen Betrug und sind damit unverändert hoch. Eine markante Zunahme ist bei den Meldungen zu Werbung für Online-Anlagebetrug zu verzeichnen. Cyberkriminelle missbrauchen dabei häufig prominente Persönlichkeiten als Lockvögel. So, um das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen. Im Fokus des Berichts stehen zudem verschiedene gezielte Phishing-Kampagnen gegen BankkundInnen, die anhaltende Bedrohung durch Ransomware sowie Hacktivismus-Aktivitäten rund um Großanlässe wie das WEF oder den Eurovision Song Contest.
Nach Bern. Die Juso ruft zur Demonstration gegen das Konzert von Marilyn Manson auf.
Am Samstag steht der Musiker in der Stadt Bern auf der Bühne. Die Juso zeigt sich enttäuscht von der Veranstalterin und verlangt eine Absage des Konzerts. Eine Petition hat die Juso bereits im September gestartet mit dem Titel «Keine Bühne für Täter, kein Auftritt von Marilyn Manson in der Stadt Bern». Die Begründung, so die Juso, Manson ist ein international bekannter Musiker, der in der Vergangenheit wiederholt Gewaltdarstellungen und frauenverachtende Inhalte verbreitete. Manson wurde in verschiedenen Fällen freigesprochen, wegen Verjährung und aufgrund von Mangel an Beweisen. Mehr zu diesem Thema berichten wir im Rabe Info vom Freitag.
Harte Klänge sind Teil der Gottesdienste der Metal Church. Die Kirche wird nun regulär finanziert.
Das hat das Kirchenparlament der reformierten Kirchen Bern Jura Solothurn beschlossen. Die Metal Church wird im neuen Jahr mit einem wiederkehrenden jährlichen Beitrag finanziert. Die Kirche ist zu einer Kirchengemeinde herangewachsen, die in die Strukturen der Landeskirchen eingebunden ist. Dadurch erhält sie den Status einer assoziierten Kirchengemeinde. Die Metal Church besteht seit 2011, sie ist in den letzten Jahren ständig gewachsen.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Wir schauen noch auf das Wetter. In den nächsten Tagen ist mit einem regelrechten Wintereinbruch zu rechnen. Heute ist es noch vereinzelt sonnig bei Höchstwerten von 5 Grad. Ab morgen Donnerstag ist dann zuerst Schneeregen und dann Schnee angesagt bei 3 Grad. Der Freitag eine graue Wolkendecke und Ganztagsschnee bei 1 Grad.
Rabe Info.
Pandemien, Extremwetterereignisse, moderne Kriegsführung. Die Welt ist eine andere, die Gefahren ebenso. Dagegen wappnet sich auch der Kanton Bern. Gestern stellte die Sicherheitsdirektion und das Amt für Bevölkerungsschutz neue Ansätze vor, um im Ernstfall die Bevölkerung zu schützen. Geplant etwa unterirdische Bunker für PendlerInnen, ein Pilot ist nun in der Stadt Thun geplant. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Die letzten Jahre haben es immer wieder gezeigt. Der Schutz der Bevölkerung ist eine komplexe Angelegenheit. Nicht zuletzt auch, weil immer mehr AkteurInnen beteiligt sind. Stefan Zellmeier ist Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär im Kanton Bern. Er beschreibt dies so.
Das Akteursnetzwerk im Bevölkerungsschutz ist potenziell riesengroß. In einer Corona-Pandemie hatten wir plötzlich ganz andere Akteure am Tisch, als man das vielleicht traditionellerweise gedacht hat. In einer Diskussion über eine mögliche Energiemangellage, dann war es nochmals ein ganz anderes Akteursnetzwerk.
Zunächst bestand der Bevölkerungsschutz aus 5 Organen. Der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen, dem Zivilschutz und den technischen Betrieben. In Zukunft sollen aber auch die Wirtschaft und die Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen. Damit ist der Bevölkerungsschutz keine rein staatliche Aufgabe mehr. Man will ihn resistenter machen, denn hybride Bedrohungen wie Cyberkriminalität und Informationskrieg haben auch bewaffnete Konflikte verändert.
Der bewaffnete Konflikt ist eben nicht mehr der bewaffnete Konflikt aus dem Szenario des Kalten Krieges, sondern es sind ganz andere Formen, eben hybride Bedrohungen, die natürlich ein sehr aktuelles Thema sind. Und dort stellen wir schon fest, braucht es natürlich auch wieder neue Abstimmungen zwischen den sicherheitspolitischen Instrumenten der Schweiz. Also die Armee hat gewisse Planungen, im Bevölkerungsschutz bestehen gewisse Planungen, aber das muss man auch wieder neu justieren, neu austarieren, wer macht was, in welchem Fall.
Am 1. Januar tritt das neue Bevölkerungsschutzgesetz des Kantons Bern in Kraft. Einige Aufgaben liegen damit neu in der Kompetenz des Kantons. Beispielsweise ist die Ausbildung des Zivilschutzes ab 2030 kantonal. Auch das Zurverfügungstellen von Schutzräumen ist neu eine Aufgabe der Kantone. Hier gibt es im Kanton Bern bereits konkrete Schritte. Philipp Müller, Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, sagt:
Beispielsweise schauen wir jetzt ein Pilotprojekt mit der Stadt Thun Infrastrukturen an, die sich eignen können, bei einem Beschuss beispielsweise durch Raketen durch die Bevölkerung rasch und unkompliziert und vorübergehend bezogen werden zu können, damit sie Schutz haben.
Doch bei der Vielfalt der möglichen Risiken sei auch die Selbstverantwortung der Bevölkerung ein wichtiger Faktor.
Wenn wir beispielsweise einen Stromausfall haben oder wenn wir kein fließendes Wasser mehr haben, dann ist es sehr wichtig, dass jeder Einwohner, jede Einwohnerin das vorrätig hat für eine erste Phase, bis man reagieren kann. Es ist nicht auszuschließen, dass wir beispielsweise für 3 Tage eben kein Wasser mehr haben, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist. Und da ist es wichtig, dass das der Bevölkerung bewusst ist, dass sie selber schauen müssen und dass sie auch in ihrer Nachbarschaft schauen, gibt es Leute, die bedürftig sind.
Und für den Fall eines längeren Stromausfalls arbeitet die Regierung noch an einem detaillierten Notfallplan.
Rabe Info.
Eine ungewollte Berührung, ein unangenehmer Spruch, eine übergriffige SMS. Sexuelle oder sexistische Belästigung hat viele Gesichter. Vorkommen tut sie auch in der Arbeitswelt. Der Kanton Bern will dem entgegenwirken. Er hat ein Projekt spezifisch für kleine und mittlere Unternehmen lanciert. Simon Keller berichtet.
Sexuelle oder sexistische Belästigung ist kein zweier Konflikt, den Mitarbeitende beim Feierabendbier zusammen klären sollen. Arbeitgebende müssen dafür schauen, dass es gar nicht erst dazu kommt, sagt Barbara Ruff. Sie ist Leiterin der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons Bern.
Bei der Prävention von sexueller Belästigung, auch das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, verlangt von Betrieben, dass sie Präventionskonzepte haben. Das heißt, dass ihre Mitarbeitenden wissen, dass es eine Nulltoleranz gibt im Betrieb zu diesem Thema, dass die Mitarbeitenden wissen, an wen sie sich richten, melden können, wenn sie betroffen sind oder einen Vorfall beobachten. Und zu dieser Präventionspflicht gehört es auch, dass die Unternehmen einen definierten Prozess haben, wie sie in einem konkreten Fall vorgehen müssen.
Die Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons Bern hat erkannt, dass ein Bedarf in der Praxis besteht.
Nach vertieften Informationen und Handlungskompetenzen in diesem Themenfeld, speziell eben auch bei den KMU. Deshalb sehen wir es wirklich als Chance an, dass es dieses ganz tolle Projekt gibt und wir uns assoziieren dürfen.
Dieses Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen zwischen 5 und 250 Personen. Der Kanton Bern ist somit neues Mitglied der Trägerschaft von KMU Konkret Plus. KMU Konkret Plus ist ein Projekt von der Gleichstellung der Stadt Zürich. Annika Lünsmann koordiniert das Projekt und erklärt, dass gerade am Arbeitsplatz Sensibilisierung wichtig sei.
Weil am Arbeitsplatz sind wir in einer etwas anderen Situation als außerhalb. Am Arbeitsplatz sind wir alle in einem Abhängigkeitsverhältnis und da sind auch untereinander oft Macht und Abhängigkeiten stärker ausgeprägt. Und die Sensibilisierung ist wichtig, weil alle Menschen haben einen gesetzlichen Anspruch in der Schweiz auf einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz, also frei von Verletzungen der persönlichen Integrität.
Zielgruppen sind Führungskräfte und Mitarbeitende mit und ohne Führungskraft. Viele seien sich ihren Rechten und Pflichten oft nicht bewusst.
Also Unternehmen haben keine klaren Abläufe, Zuständigkeiten sind nicht geklärt und Anlaufstellen. Und das schauen wir mit den Unternehmen unter anderem an. Und gerade bei KMU ist es besonders wichtig, weil KMU oft die gleichen Pflichten haben wie alle Unternehmen in der Schweiz, aber oft nicht die gleichen Ressourcen und Tools wie zum Beispiel größere HR-Abteilungen, eigenen Rechtsdienst oder eine Gleichstellungs- oder Diversity-Stelle.
Das Angebot von KMU Konkret Plus arbeitet in der Prävention mit Schulungen und Erarbeitungen von internen Reglementen beim Vorgehen von sexistischer Belästigung. Dann gibt es auch Beratungen bei konkreten Fällen durch juristische Personen, so Annika Lünsmann.
Das haben wir ganz neu eingeführt, weil es sich einfach zeigt, dass Unternehmen oft überfordert sind bei konkreten Fällen, gerade KMU auch, und dass auch öfter Fehler passieren, wenn ein Fall auf den Tisch liegt.
KMU Konkret Plus habe insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Rückmeldungen von allen teilnehmenden Unternehmen zeigen, dass die Belegschaft sensibilisierter ist, dass Führungskräfte und HR sicherer seien bei Vorfällen und dass Mitarbeitende wüssten, wo sie sich melden könnten und selbst zu einem respektvollen Arbeitsumfeld beitragen. Vor allem werde die Schulung mit der Einbindung von Theaterszenen geschätzt, sagt Annika Lünsmann.
Also bei fast jeder Schulung sind zwei Schauspieler dabei, die bis zu 5 verschiedene Szenen spielen, die zum Teil vielleicht auch etwas unklar sind oder umstritten. Ist das jetzt schon eine Belästigung oder nicht? Und dann ist viel Raum auch für offene Diskussionen untereinander. Und das wird immer wieder hervorgehoben, dass das sozusagen ein Aspekt ist, den wirklich alle sehr schätzen.
Damit es zur Sensibilisierung führt, bietet das Projekt KMU Konkret Plus auch Auffrischungskurse an. Denn
einmal das Thema anzusprechen und danach nie wieder ist nicht sehr zielführend. Darum haben wir das jetzt auch eingeführt, dass es sozusagen diese Wiederholungskurse gibt.
Das seit 2021 bestehende Angebot der Stadt Zürich wird derzeit durch 8 Kantone und Städte gemeinsam getragen. Im Kanton Bern geht es jetzt erst einmal darum, auf das Angebot aufmerksam zu machen, sagt Barbara Ruf.
Natürlich auch die KMU-Verbände darauf hinweisen und sie bitten, die Informationen an die KMU heranzutragen. Als Fachstelle für Gleichstellung haben wir daneben natürlich auch verschiedene andere Kommunikationskanäle wie Newsletter oder mit unserem Angebot Werkplatz Egalité, der Plattform für Unternehmen, die sich für die Gleichstellung engagieren. Über diese Plattform werden wir auch informieren.
Rabe Info.
Es war vor 5 Jahren im Jahr 2020, als das damals größte Flüchtlingslager Europas abbrannte, und zwar Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gestern zeigte das Kino Rex den Film Moria 6. Der Film handelt davon, wie die Schuld für den Brand danach unter fragwürdigen Bedingungen 6 Jugendlichen in die Schuhe geschoben wurde. Ursi Krim hat sich den Film angeschaut und anschließend mit der Regisseurin gesprochen.
Zu Beginn des Films TV-Schlagzeilen. Die Nachricht über den Brand in Moria ging um die Welt. Rund 13.000 Personen verlieren über Nacht ihr Obdach. Das Camp auf der griechischen Insel Lesvos war wegen den schlechten Lebensbedingungen bereits zuvor in der Kritik und in den Medien. Doch schon bald nimmt die mediale Aufmerksamkeit ab. Jennifer Malmann, Regisseurin des Films Moria 6, erinnert sich.
Camp Moria ist ja 2020 niedergebrannt und mir ist aufgefallen, dass danach eine Stille eingebrochen ist über dieses Thema, eine mediale Stille. Und so gut wie niemand hat mir darüber berichtet, was danach passiert ist, wie es weiterging. Und ich habe dann selbst auch erst 2021 im Sommer einen Zeitungsartikel gelesen über die Verhaftung von den 6 Jugendlichen, die für das Feuer verantwortlich gemacht wurden. Der Artikel war super klein, da stand einfach nur drin, es gab keine Zeugen, es gab keine Beweise, aber die haben bis zu 10 Jahre Haft bekommen.
Für Malmann ist klar, die Verurteilung der Jugendlichen ist eine riesige Ungerechtigkeit. In ihr macht sich eine ebenso riesige Wut breit.
Ich habe dann an alle 6 einen Brief geschrieben ins Gefängnis und das war so der Punkt, der Starting Point sozusagen von dem Film.
Lieber Hassan, ich schreibe dir, weil ich den Prozess verfolgt habe, in dem ihr für die Brände in Camp Moria verurteilt wurdet. Ich möchte eure Geschichte gerne in einem Dokumentarfilm erzählen. Ich werde Menschen zu Wort kommen lassen, die nicht aufhören, für eure Rechte zu kämpfen.
Der Briefwechsel zwischen der Regisseurin und einem der Jugendlichen wird zum roten Faden des Films. Malmann reist nach Lesvos und spricht mit den Anwältinnen der Angeklagten.
Eine Anwältin der 6 Jugendlichen, die für den Brand verantwortlich gemacht wurden, hat uns erzählt, wie damals alles abgelaufen ist. 5 Tage nach dem Brand wurde eine Zeugenaussage bei der Polizei aufgenommen. Ein Mann sagte aus, er habe in der Nacht des Feuers Brandstifter gesehen. Dieser Mann nannte der Polizei Vornamen.
Der angebliche Zeuge nennt der Polizei den genauen Ort, wo er das Feuer in der Nacht zuerst gesehen habe. Die Feuerwehr findet jedoch später heraus, dass es an diesem Ort gar nie gebrannt hatte.
Ein Tag nach der Zeugenaussage wurden alle 6 festgenommen. Am Ende wurden sie für bis zu 10 Jahre Haft verurteilt. Das Urteil beruhte einzig und allein auf der Zeugenaussage eines Mannes, der nie vor Gericht erschien. Ein Jahr ist seit der Verhaftung vergangen. Seitdem verbringen Hassan, Ali Ashka, Mehdi, Faiz, Ali und Mortaza ihr Leben im Gefängnis.
Malmann besucht auch das niedergebrannte Camp Moria.
Wenn man länger an Orten ist, merkt man, welche Geschichte da passiert ist, welche Narben es irgendwie gibt. Und an Orten wie dem Camp Moria merkt man das besonders gut, weil es auch ersichtlich ist, aber man spürt es auch. Und man hat noch diese Bilder von vorher im Kopf, wie überbelastet dieses Camp war und wie viele Menschen da leben mussten. Und das bleibt auf jeden Fall hängen, ja.
Im Film lässt Malmann die Bilder für sich sprechen. Das abgebrannte Moria, Aufnahmen von Überwachungskameras des neu aufgebauten Camps, nackte Felsen am Strand von Lesvos. Sie besucht die Jugendlichen im Gefängnis, doch die Kamera bleibt draußen.
Ich habe die Jungs mehrmals im Gefängnis besucht, vor allem Hassan habe ich öfters besucht. Also die waren in der ganzen Recherche und in der ganzen Dreharbeiten waren die Jugendlichen im Gefängnis. Als ich angefangen habe, diesen Film zu machen, hatte ich die Hoffnung, dass es einfach ein Missverständnis ist und dass die bald rauskommen und ich dann mit denen anfangen kann zu drehen. Das heißt, es war gar nicht so die Idee dahinter, diesen Briefwechsel als roten Faden durch den Film führen zu lassen. Ich habe zwar von Anfang an gefragt, ob ich das nutzen darf, weil ich dachte, es ist spannend, die Recherche mit einfließen zu lassen in den Film. Aber mir war das nicht klar, dass das sich so entwickelt.
Nach Fertigstellung des Films kommt es dann tatsächlich zu einer Freilassung. Sie bestätigt den leisen Hoffnungsschimmer, dass diese fragwürdigen Verurteilungen von der Öffentlichkeit wahrgenommen und durch die Gerichte aufgehoben werden. Malmanns Film bringt 5 Jahre nach dem Brand die Geschichte der Moria 6 wieder an die Öffentlichkeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe-In vom heutigen 19. November. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder, wie immer, um 11. Zum heutigen Info beigetragen haben Simon Keller und Ursi Grimm, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.